Wir haben schon vor der Invasion eigentlich, so hat es angefangen, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten, haben schon vor der Invasion einen Großteil der kritischen Infrastruktur in der Ukraine hinter unser Netzwerk gebracht, Regierungswebseiten, kritische Infrastruktur, Medien. Es sind dann noch eine ganze Reihe mehr dazugekommen, als dann die Invasion gestartet ist. Weil wir heute wirklich in jedem Land dieser Welt sind, sehen wir frühzeitig, wer wen angreifen will, wo Malware entwickelt wird. Wir funktionieren deshalb so gut, weil wir so dezentral sind, weil wir in der Lage sind, ganz granular den Fluss von Daten zu steuern für unsere Kunden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Ina Karabas, ich vertrete heute unseren Chefredakteur Sebastian Mattes. Und ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich hier aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. In Russland steht eine App aus den USA gerade auf den Spitzenplätzen der Downloadcharts. Dahinter steht ein 35 Milliarden Dollar schweres Cloud-Unternehmen aus dem Silicon Valley, Cloudflare. Die Firma ist ein globaler Experte für schnelle Internetverbindungen und Schutz vor Cyberangriffen. Die App, die in Russland so beliebt ist, ist nur eines von vielen Produkten aus dem Angebot. Ein Angebot, das übrigens auch in der Ukraine sehr geschätzt wird. Cloudflare sitzt in San Francisco und hat in den letzten 12 Jahren von dort aus ein Netz von Servern in 270 Städten rund um den Globus aufgebaut. Dadurch macht sie, so wirbt die Firma, jede private und Konzernwebseite deutlich schneller und mit spezieller Technik gleichzeitig sicherer. Aktuell werden deswegen schon über 10% des gesamten weltweiten Internetverkehrs über Cloudflare abgewickelt. Mein Kollege Stefan Schreuer hat den deutschen Chief Financial Officer Thomas Seifert in San Francisco getroffen und hat ihn gefragt, was Cloudflare auszeichnet, wie die Firma der Ukraine hilft, warum sie trotzdem an ihrem Russlandgeschäft festhält und wie sie sich gegen Cloud-Giganten wie Amazon, Google und Microsoft behauptet.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Und damit gleich zu dem Gespräch von Stefan Scheuer mit Thomas Seifer, CFO von Cloudflare in San Francisco.
Hallo Thomas.
Hallo.
Thomas, vielleicht, weil nicht alle unserer Hörer genau wissen, was Cloudflare macht, kannst du uns mal so eine kurze Einführung geben, was macht ihr eigentlich?
Kurz ist schon immer das Problem, weil wir eigentlich ein relativ komplexes Geschäftsmodell haben. Aber man muss sich das so vorstellen, dass wir ein Netzwerk betreiben mit Equipment in heute mehr als 240 Städten, in mehr als 100 Ländern. Und auf diesem Netzwerk, von diesem Netzwerk aus bieten wir Produkte und Services an, die früher in Form von Hardware eingekauft wurden. Also früher haben sich Firmen Firewalls gekauft und Load Balancers gekauft und es war Equipment, Hardware, das man sich in irgendein Data Center gestellt hat, um sich selber gegen Angriffe zu schützen, um Daten, die wichtig waren, sicherzustellen, dass die nicht das Unternehmen verlassen und einfach um sicherzustellen, dass diese ganzen Corporate Networks effizient funktionieren. Und als die Daten begannen, in die Cloud sich zu bewegen, sind alle diese Equipments, die on-premise, ist das Schlagwort dafür, waren, sind ineffizient geworden, weil die ganzen Daten um dieses Equipment herumgehen. Und man muss den Weg finden, Daten zu schützen, die in der Cloud sind, die zu der Cloud gehen und Dinge, die sich mit dem Internet verbinden wollen, mehr innovativ zu schützen. Und wir haben quasi diese Hardware-Boxes. Wir sind ein bisschen arrogant, wenn wir darüber sprechen. Wir sagen Band-Aid-Boxes, bieten wir als Service an, der von der Cloud aus delivered wird. Und das ist ein Geschäftsmodell, das die beiden Gründer vor 10 Jahren kommen haben sehen, 11 Jahren mittlerweile jetzt schon. Und das in seiner Art eben explodiert ist, im Gleichschritt mit Daten und in die Cloud und großen Cloud-Infrastrukturlösungen.
In dem Zusammenhang ist ja das Serviceversprechen, was ihr immer abgebt, auf der einen Seite Websites schneller zu machen, auf der anderen Seite wie so eine Art Schutzschild zu fungieren.
Ja.
Das hat ja so gut funktioniert, dass ein relativ großer Teil des globalen Internets mittlerweile über eure Infrastruktur abgewickelt wird. Jeden Monat kommen neue Städte dazu. Ich hatte die letzte Zeit mal gesehen, dass es mehr als 10% des globalen Traffics ist. Wo steht ihr im Moment?
Eher mehr mittlerweile. Ich würde mal sagen, nördlich von 20% des ganzen HTTP-Traffics geht mittlerweile durch unser Netzwerk. Mehr als 25 Millionen Web-Properties, Webseiten und andere sind mittlerweile hinter unserem Netzwerk. Das ist richtig, ja. Und eine gigantische Datenmenge, die da durchfließt. Und das heißt, wir haben relativ, so ich manchmal vergleiche ich das mit einer iWatch, die auf dem Internet liegt und misst, was gut funktioniert, wo Angriffe herkommen, aber auch wo das Internet gerade mal nicht funktioniert, weil ein Kabel gerissen ist, weil Traffic zu Datenstau führt und wir können da drumherum arbeiten. Das ist richtig, ja.
Dadurch seid ihr auch eins der wenigen Unternehmen, was relativ genauso den Finger am Puls des Internets hat und sehen kann, in welche Richtung sich was entwickelt. Du hast jetzt gerade schon Cyberangriffe angesprochen. Nach der russischen Invasion in der Ukraine war das natürlich ein großes Thema. Angriffe auf die Ukraine, auch Angriffe auf Russland. Ihr gehört zu den Firmen, die sich bewusst dagegen entschieden haben, sich aus Russland zurückzuziehen. Warum?
Ein bisschen differenziert, muss ich sagen. Also wir sehen relativ viel, also unabhängig von der Invasion, die da stattgefunden hat, wären wir am Tag so um die 82 bis 85 Milliarden Angriffe ab. Das ist eine unwahrscheinlich große Zahl. Und es funktioniert natürlich nur, wenn man ein relativ gutes Bild hat von dem, was da passiert und hochautomatisierte Machine Learning getriebene und Artificial Intelligence getriebene Prozesse. Wir haben schon vor der Invasion eigentlich, so hat es angefangen, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten, haben schon vor der Invasion eine Großteil der kritischen Infrastruktur in der Ukraine hinter unser Netzwerk gebracht, Regierungswebseiten, kritische Infrastruktur, Medien. Sind dann noch eine ganze Reihe mehr dazugekommen, als dann die Invasion gestartet ist. Wir haben so ein Programm, das nennt sich Galileo, wo wir unseren Service kostenlos zur Verfügung stehen für, was wir meinen, schützenswerte Seiten sind, also Meinungen, die gehört werden müssen, können das kann Civil Society Organization sein oder kritische Journalisten und so weiter. Und sehen, haben dadurch einen relativ guten Einblick gehabt, was da passiert. Unser Footprint in Russland selber ist nicht so groß. Also da reden wir über ganz kleine Geldbeträge, was den Umsatz anbetrifft. Aber wir finden, dass es wichtig ist, dass gerade in so einer Situation der Zugang zum Netz auch für die russische Bevölkerung offen ist. Und wir haben, und da haben wir auch in unseren Blogs drüber gesprochen, eine ganze Reihe von wirklich interessanten Bewegungen gesehen. Der Matthew hat erst letzte Woche oder Anfang dieser Woche einen interessanten Blog dazu gesehen. Die russische Regierung versucht, den Zugang zu neutralen Medienquellen zu behindern und zu unterbinden. Wir sehen, dass die Nachfrage aus Russland heraus nach kritischen News Services sprunghaft angestiegen ist. Ob das jetzt Nachrichtensendungen oder Nachrichtenplattformen in England sind oder in Frankreich oder auch in den USA. Die russische Regierung versucht es zu unterbinden, VPN-Zugänge, um quasi seinen Standort so ein bisschen zu verschleiern, sind explodiert. Und wir finden es wichtig, und da sind wir uns mit den meisten Regierungen einer Meinung, dass es wichtig ist, dass wir diesen Zugang ermöglichen, dass Leute, die nach kritischer, nicht zensierter Information suchen, einen Zugang finden. Und das sicherzustellen ist Das ist eine unserer Aufgaben, glauben wir. Und darum haben wir nach wie vor diesen Service aufrechterhalten. Eins dieser Produkte, die Cloudflare anbietet, nennt sich 1.1.1.
War jetzt auch die meist gedownloadete
App? Ist die meist gedownloadete App in Russland. Und die, um Privacy sicherzustellen, damit sich die Leute eben sicher fühlen können, wenn sie sich auf der Suche nach unzensierten Informationen machen.
Ihr seid dadurch natürlich auch eine der ganz wenigen internationalen Firmen, die wissen, welche Dynamiken sich im Moment noch im russischen Internet abspielen. Was seht ihr denn da, mal unabhängig davon, dass Leute konkret nach internationalen Informationen suchen? Gibt es da andere Entwicklungen?
Man sieht, ich fange mal in der Ukraine an, da sieht man eine ganze Reihe von Dingen. Wir haben gesehen, dass im Gleichklang mit der Invasion der Drang, ukrainische Webseiten anzugreifen, natürlich gestiegen ist. Die Anzahl der Angriffe ist gestiegen. Man sieht auch in faszinierender Weise fast schon die Flüchtlingsströme, die dann quasi sich vom Osten des Landes nach Westen bewegen. Und man kann das dann quasi im Internet-Traffic nachverfolgen, wie sich diese Flüchtlingsströme bewegen.
Weil so viele Menschen mit ihren mobilen Internetzugängen sich durch das Land bewegen.
Wir sehen auch, wie die Infrastruktur kaputt geht. Also es gibt so viel physikalische Zerstörung was Gebäude und Infrastruktur anbelangt. Man kann dann also schon sehen, wo auch die Infrastruktur dann physikalisch oder physisch, weiß ich gar nicht, was jetzt das richtige deutsche Wort dafür ist, zerstört wird. Wir haben aber noch nicht, das haben wir auch gesagt, die ganz großen Angriffe gesehen. Also die sind bis jetzt ausgeblieben. Ja, da kann man spekulieren, was die Gründe dafür sind.
Was wäre deine Spekulation, woran das liegt?
Das ist jetzt eher so eine persönliche Meinung. Ich spreche jetzt, glaube ich, weniger für Cloudflare. Das ist so, wie vieles in dieser Auseinandersetzung überraschend. Ob da jetzt letzte Eskalationsschritte zurückbehalten werden, wäre, glaube ich, eher meine Interpretation. Es mangelt sicherlich nicht an Kompetenz, Know-how und Erfahrung, diese Angriffe im großen Stil durchzuführen. Also das ist nicht ein Mangel an Erfahrung oder Qualifikation. Die ist ganz sicher da. Die haben, das sind wirklich gute Leute, unglücklicherweise auf dieser Seite. Da können wir drüber sprechen, was das dann heißt im Sinne von Vorbereitung. Aber das wäre eher meine Interpretation, dass da eine zusätzliche Eskalationsstufe noch zurückgehalten wird.
An der Stelle kommen wir nochmal wieder so ein bisschen zurück auf dieses Thema. Ich hatte das eben ja schon angesprochen. Ja. Es gab die bewusste Forderung auch der ukrainischen Regierung an Cloudflare zu sagen, zieht euch aus Russland zurück. Was ihr macht, hilft Russland, sich vor Angriffen zu schützen, was ja eine eurer Kernfunktionen ist, so dass sich die Russen dann auf Angriffe konzentrieren können. Was ist eure Antwort darauf? Du bist mir da eben so ein bisschen ausgewichen.
Ja, also wir schützen keine große kritische Infrastruktur in Russland. Also wir haben da unser Umsatz im Land selber ist minimal. Es geht wirklich darum, der Bevölkerung den Zugang zu einem Internet zu ermöglichen. Und die meisten dieser Kunden, die wir in Russland haben, sind, da ist auf keinen Fall jemand, der in dieses Sanktionsumfeld fällt. Da haben wir eine rechtliche Verpflichtung, dass wir dem nachkommen und der folgen wir natürlich. Also wir sind nicht vor irgendwelchen sanktionierten russischen Infrastrukturunternehmen, sondern wir sind in erster Linie da, um dem Land und der Bevölkerung einen Zugang zum Internet zu ermöglichen. Das ist natürlich auch wenn ich mir angucke, was sie da auf der ukrainischen Seite machen, um Infrastruktur zu schützen, im Sinne von kritisch Regierungswebseiten, Medien, das ist ein ganz anderer Fokus der Hilfe für der Ukraine. Das kann man gar nicht mit dem vergleichen, was wir da in Russland machen.
Das Besondere an eurer Unternehmensstruktur ist ja, dass ihr so einen weitreichenden Einfluss auf die globale Internetarchitektur habt. Wenn man sich jetzt darüber unterhält, welche Informationen sollen durchgelassen werden, welche nicht, dreht sich die Diskussion ja ganz oft um letztlich Plattformbetreiber. Ja. Aber ihr habt natürlich nochmal, ihr seid ja nochmal eine Ebene drüber. Und ihr seid ja in den verschiedenen Jahren immer schon mal mit unterschiedlichen Themen auch genau in diese Debatte reingegangen. Was wird durchgelassen, was wird nicht durchgelassen? Und da würde ich gerne noch genauer verstehen wollen, wie eure Position da ist. Weil es ja in der Vergangenheit durchaus schon mal Entscheidungen von euch gab. Ich denke da an die Website The Daily Stormer, denen ihr den Vertrag gekündigt habt, so dass sie dann nicht mehr betrieben werden konnte. An der Stelle eine Website mit neonazistischen und antisemitischen Inhalten. Das war die Begründung, warum ihr euch da zurückgezogen habt. Aber wo verläuft da für euch die Linie? Was ist okay und was ist
nicht? Also wir würden sagen, wir sind nicht eine Ebene drüber unter diesen Plattformen, so wie du das dargestellt hast, sondern eher eine Ebene drunter. Denn diese Plattformen, ob wir eine Webseite schützen oder nicht, nimmt diese Nachricht ja nicht aus der Welt. Die Daten werden gehostet auf irgendwelchen Plattformen. Und ob wir jetzt davor stehen oder nicht, nimmt diese Information nicht aus dem Internet. Und das ist so wie ein guter Vergleich ist so, wir sind die Buchpresse, aber kontrollieren nicht den Inhalt der Bücher, der da gedruckt wird. Wir haben damals und da gibt es einen richtig guten Blogpost von Matthew zu diesem Thema, warum wir diese Nazi-Webseite da aus unserem nicht weggenommen haben, sondern wir haben uns nicht mehr geschützt. Die Nachricht war dann nach wie vor im Netz, war vielleicht leichter angreifbar, war eigentlich so ein Wachruf zu sagen, ist das wirklich in dem Interesse der Welt, dass CEOs in Firmen entscheiden, was unter Meinungsfreiheit in Deutschland, First Amendment hier fällt oder nicht. Brauchen wir nicht einen politischen Prozess, der uns als Firma sagt, das soll geschützt werden und das darf nicht geschützt werden. Und so war diese Entscheidung als Weckruf zu verstehen. Und oft ist das ja nicht einfach. Dinge, die in Deutschland zu Recht strafrechtlich verfolgt werden, wie alles, was mit Nazisprache und Symbole zu tun hat, fallen in anderen Ländern, auch in diesem Land hier unter das First Amendment. Also man bewegt sich da oft sehr oft in Grauzonen. Also das war so ein Wake-up-Call, würde ich mal sagen. Das ist in dem Bereich auch nicht ganz so einfach. In anderen Feldern ist es relativ klar, wenn es um strafrechtliche Themen geht, Drogenhandel, Waffenhandel, Kinderpornografie. Da sind wir gerade in Deutschland wirklich gut vernetzt mit allen Landeskriminalämtern. Wir haben dann eine Organisation, nennt sich Safety und Trust Team, da arbeiten auch ehemalige Mitarbeiter von Scotland Yard und von Europol, und die sprechen dann auch die gleiche Sprache. Und oft ist es dann für diese Strafverfolgungsbehörden auch einfacher zu wissen, wo sie die finden. Wir haben zum Beispiel mit verschiedenen Landeskriminalämtern in Deutschland so eine Aktion gefahren, wo die gesagt haben, nimm nicht den Schutz weg von dieser Phishing-Webseite zum Beispiel, sondern könnt ihr einen Banner draufschlagen, der dann quasi sagt, Warnung, jetzt kommst du irgendwo hin, das ist eine Fake-Webseite, die macht Folgendes. Das wäre uns lieber als die Information, die finden einen anderen Weg, um an die Bevölkerung zu kommen. Also da gibt's schon eine richtig tiefe und enge Zusammenarbeit. Bei diesen Themen, die du gerade angesprochen hast, da sind relativ viele Grauzonen, und das sollte wirklich als Weckruf gedacht sein, hat der Matthew auch ausdrücklich so in seinem Blog gesagt. Er hat gesagt, das kann doch nicht ich sein, der morgens aufwacht und entscheidet, was Meinungsfreiheit ist und was da drunter fällt oder nicht. We need due process, wie das so schön heißt im Englischen. Da muss es einen legalen Prozess geben, der sagt, was da abgedeckt werden kann oder nicht. Und nicht dem Goodwill von irgendwelchen Vorstandsvorsitzenden obliegen, was politisch geschützt ist oder nicht.
Wie könnte so ein Prozess denn aussehen? Weil ihr operiert ja global. Es ist ja nicht jetzt auf ein Land wie die USA oder nicht mal auf so einen Staatenbund wie Europa beschränkt, sondern wie gesagt, ein ganz großer Teil des globalen Internet-Traffics läuft ja.
Da gibt es mittlerweile ja auch genügend Anläufe da auf Regierungsebene, Handlungsrichtlinien und Regeln zu finden. Da hat sich einiges bewegt, gerade in den letzten 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Für uns ist es auch wichtig, dass wir einen Weg finden, dass wir konform uns bewegen in jedem Land, in dem wir operieren. Wir haben da nicht eine höhere Norm oder sagen, wir sind amerikanische Unternehmen, das gilt nur unter amerikanisches Recht. Ganz im Gegenteil, gerade was diese Themen wie Data Privacy, Data Sovereignty, die ganzen GDPR-Themen, die aus Europa getrieben werden, folgen wir und wollen den lokalen Gesetzgebungen folgen.
Und wie siehst du die globale Entwicklung des Internets? Wir hatten ja eben schon ein paar Mal über Russland gesprochen. In Russland selbst habt ihr ja auch mehrmals beschrieben, gibt es die starken Bestrebungen des russischen Staates, sich da so abzuschotten. Könnten wir jetzt an so einem Punkt sein, wo dieses global vernetzte Internet noch mehr auseinanderfällt?
Wir sehen es ja schon heute in China. Da gibt es die große Firewall, die zwischen dem Land und dem Internet ist. Wir sehen jetzt ähnliche Bestrebungen in Russland, das ist ganz sicher so. Es gibt auch in anderen Ländern Versuche, in diese Richtung zu gehen. Gleichzeitig gibt's die großen Debatten, wie Daten und Private Data über Einzelpersonen gehandhabt wird. Das ist nicht nur alles Bedrohung für uns, das ist auch Opportunität im Sinne von Produkten, Services anzubieten, die das dann eben erlauben, gerade in Europa Daten regional zu halten und Unternehmen zu ermöglichen, ihre Geschäftsmodelle dann eben so zu betreiben, dass sie sich innerhalb dieses Gesetzesraumes gut bewegen können. Und da waren wir gerade letztes Jahr in Europa sehr erfolgreich mit so einem Produkt, das sich Data Localization Suite nennt, das dann eben erlaubt, diese auch die Metadaten, die da entstehen, lokal zu halten und sicherzustellen, dass die nicht in andere Rechtsbereiche oder in andere Länder rausfließen.
Du hast gerade China angesprochen. Was ja auch eines eurer Aushängeschilder ist, dass ihr selbst auch Server in China habt und quasi da so eine der ganz wenigen Brücken fungieren könnt. Ja. Baidu gehört auch zu den Geldgebern von euch. Ja. War relativ früh bei der Investitionsrunde schon mit dabei. Ja. Wie ist die Situation für euch im Moment in China?
China ist so ein Land, das, wo sich Beziehungen langfristig nur aufbauen lassen. Und wir haben da relativ früh angefangen zu arbeiten, am Anfang mit Baidu, heute hauptsächlich mit JD. Wir betreiben dort keine eigene Hardware, das wäre juristisch nicht möglich, sondern das betreibt dann eben, früher hat es Baidu gemacht, heute ist es JD, aber unsere Services laufen auf deren Hardware. Und das ist ein Vertrauensverhältnis, das eigentlich über die Jahre sich relativ gut entwickelt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es sicherlich auch ökonomische Interessen, denn es gibt jede Menge chinesische Firmen, die Geschäfte im Land machen wollen. Der Heimmarkt ist ziemlich groß. Und das heißt ja, die brauchen ein stabiles Internet, das hochperformant ist. Da gibt es auch Angriffe im Land, die abgewehrt werden müssen, wo sich chinesische Firmen selber schützen müssen. So, das ist eine der Themen. Es gibt eine ganze Reihe von großen chinesischen Firmen, die international Geschäft machen wollen, die eben ihre Services außerhalb von China anbieten wollen. Die brauchen ein Netzwerk wie Cloudflare, um das sicher anzubieten. Und dann gibt es eine ganze Reihe von natürlich internationalen Firmen, die in China Geschäft machen wollen und die eine Basis brauchen, um ihre digitalen Geschäftsmodelle eben sicher, nicht nur sicher, sondern auch zuverlässig und performant zu betreiben. Und das hat eigentlich über die Jahre jetzt ganz gut funktioniert.
Was natürlich auch super spannend ist, ist noch ein bisschen tiefer einzusteigen, wie euer Geschäftsmodell funktioniert. Du bist 2017 an Bord gekommen. Für dich ist damals der Posten CFO überhaupt erst geschaffen worden. Ja. Und du hast dann den Börsengang begleitet, zwei Jahre später, der ein großer Erfolg war. Ja. Wo steht Cloudflare heute?
Also als ich vor, jetzt sind fast schon 5 Jahre, angefangen habe, waren wir gerade mal 100 Millionen Umsatz und vielleicht 700 Mitarbeiter. Wir laufen jetzt auf eine Runway zu, die uns gegen das Ende des Jahres fast um eine auf eine Milliarde fast zulaufen lässt und wir sind fast 3000 Mitarbeiter, wenn die Entwicklung so weitergeht. Also ein gigantisches Wachstum. In Deutschland haben wir ganz früh angefangen. Das war eine der ersten Landesgesellschaften oder Legal Entities im Ausland. Mittlerweile öffnen wir eine neue Legal Entity in einem neuen Land, wie soll man sagen, ein im Quartal. Japan, Australien, China, dieses Jahr war, letztes Jahr am Ende war noch Holland dran, Schweden kommt dieses Jahr dran, Israel, Mexiko. Also die Entwicklung ist relativ rasant und wir sind jetzt auch relativ kontinuierlich mehr als 50% jedes Jahr über die letzten 5 Jahre gewachsen, was eigentlich schon eine ziemlich erstaunliche Leistung ist. Und damit hat sich das Geschäftsmodell hat sich auch angepasst. Als wir vor 11 Jahren, im Oktober werden es 12 Jahre, gegründet wurden, war das Geschäftsmodell eigentlich von der Idee ausgegangen, Firmen, die klein sind, die nicht viel Geld haben, die sich keine großen Firewalls und Load Balancers leisten können, eine Möglichkeit zu geben, auf eine Infrastruktur zuzugreifen, die so performant ist wie die von Google und Amazon, obwohl man diese Größe nicht hat. Und am Anfang sind diese Produkte zum großen Teil umsonst gewesen. Das war eins der großen Erfolge, war am Anfang eben zu Skalierbarkeit zu kommen, über den Weg ein Freemium-Ware-Produkt anzubieten. Und dann kamen die ersten bezahlten Produkte. Da haben uns Leute ihre Kreditkarte gegeben, uns 20 oder 200 Dollar im Monat bezahlt und haben dann quasi all die Produkte, die wir dann angeboten haben, umsonst. So viel all you can eat ist, glaube ich, das die beste Übersetzung dafür. War dann eben der große Teil des Umsatzes. Und als ich 2017 angefangen habe hier, war das auch noch der größte Teil unseres Geschäftes. Und das große Wachstum kommt aber mittlerweile von den großen Unternehmen, die zu uns kommen. Wir haben mittlerweile 20% aller Fortune 1000 Firmen bei uns. Die größten Kunden, haben wir uns im letzten Earnings Call gesagt, zahlen uns mehr als 10 Millionen Dollar im Jahr an Umsatz, weil eben diese Migration der Daten in die Cloud so rasant vorangegangen ist und diese Leistung, all diese Services aus einer Hand, aus einem Netzwerk zu bekommen, eine riesige eine Value Proposition ist für unsere Kunden. Heute wachsen wir umsatzmäßig und kundenanzahlmäßig insbesondere in diesem Segment großer Unternehmen. Das ist im letzten Quartal mehr als 70% Jahr über Jahr gewachsen.
An der Stelle ein Disclaimer, das Handelsblatt ist auch Kunde von Cloudflare, was die digitalen Produkte angeht. Aber vielleicht noch mal kurz zum Verständnis, wie ihr euch in diesem Markt positionieren konntet. Du hattest kurz auf die Gründung angesprochen, das ging ja zurück auf die Vorstellung bei der TechCrunch-Konferenz, wo Matthew Prince damals das Geschäftsmodell umrissen hat. Damals haben ja noch viele gesagt, das wird nicht so gut funktionieren. Ja. Dann kamen die großen Cloud-Giganten, die diesen Markt angefangen haben, den gesamten Cloud-Markt zu dominieren. Und auch da haben ganz viele gesagt, so eine Firma, die da so einen Randbereich abdeckt, die hat keine Chance. Ja. Warum habt ihr es trotzdem geschafft?
Das ist eigentlich das Spannende ist, wenn man sich gerade hier im Silicon Valley anguckt, wie Startup-Companies sich über eine Zeitachse verändern, dann ist es über einen Zeitraum von 12 Jahren ein Geschäftsmodell zu haben, das sich kaum verändert hat, ist eigentlich was ziemlich Erstaunliches. Also es gibt viele Firmen, die pivot von links nach rechts und zurück, um da Erfolg zu finden. Und als wir 2019 unseren Börsenprospekt geschrieben haben, sind wir wirklich zurückgegangen zu dem Harvard Business Case, den der Matthew und die Michelle damals geschrieben haben, um quasi Cloudflare als Firma aufzustellen. Und da hat sich fast nichts geändert über diesen Zeitraum. Das heißt, wir haben sogar Teile aus diesem Business Case rausgezogen und dann in den Börsenprospekt mit reingeschrieben. Man kann sagen, dass das visionär war. Wobei ich mir sicher bin, wenn wir den Matthew heute fragen würden, dass er die Grundzüge erkannt hat, aber all das, was dann im Nachhinein gekommen ist, sicherlich nicht. Also der Covid ist zum Beispiel so eine Situation gewesen, das sehen wir ja weltweit, die Digitalisierung von Geschäftsmodellen enorm beschleunigt hat. Tausende von Mitarbeitern, die plötzlich von zu Hause aus gearbeitet haben, die Zugang zum Internet finden mussten, der sicher war und zuverlässig, fällt da rein. Selbst die kleinste Pizzeria in San Francisco, die keine Website hatte, musste eine Website haben, um online Bestellungen anzunehmen. Das heißt, da sind eine ganze Reihe von Sachen passiert, die das beschleunigt haben. Aber dieser Grundsatz, dass durch diese Migration von Daten in die Cloud sich Geschäftsmodelle ändern und dass anstelle Hardware einzukaufen, die irgendwo in Datencentern sitzt, dass das quasi als Form von Service und Dienstleistung in Form einer Subscription bezogen wird, ist eigentlich diese Idee gewesen, die als Geschäftsmodell so disruptive war, muss man ganz ehrlich sagen. Was dann noch eine Rolle spielt, ist, dass die Intelligenz und der Wettbewerbsvorteil für den Cloudflare in der Architektur dieses Netzwerkes liegen und wie diese Services auf diesem Netzwerk angeboten werden. Der Vergleich ist immer, den der Matthew manchmal macht, ist der mit Google. Da gibt es zwei Gründer, die zu einer Zeit als Mainframes gebraucht wurden, um Search Engines zu betreiben, waren unbezahlbar teuer. Und dann haben sich zwei Studenten auf dem Weg gemacht, da alles überflüssige und PC-Equipment an Stanford einzusammeln und haben dann schlaue Software geschrieben, die es erlaubt hat, hunderte von diesen PCs so zu betreiben, als wäre es ein großer Mainframe. Und Cloudflare ist in der Art und Weise ähnlich. Wir kaufen Off-the-Shelf-Equipment, Standard-Equipment, das billig ist, das wir bulk einkaufen. Und auf dieser relativ einfachen Hardware-Infrastruktur läuft dann ein vollständig integrierter Software-Stack, der uns erlaubt, all diese Produkte und Services auf allen Servern in allen Städten anzubieten. Und damit wird die ganze Netzwerkoberfläche quasi, ist damit verfügbar, um Demand und Supply zu managen. Und es gibt eine unheimliche Elastizität, was die Kapazität dieses Netzwerks anbelangt und auch die Kosten, die dafür anlaufen. Da gibt's immer, wenn jedes Produkt auf jeden Server läuft, dann gibt's immer einen Teil unseres Netzwerkes, der unterausgelastet ist, weil in Japan gerade Mitternacht ist und die Leute schlafen. Und wir können dann diese Kapazität nutzen, um Prozesse und Kapazität und Rechenleistung zur Verfügung zu stellen in Teilen der Welt, wo die Nachfrage gerade besonders hoch ist. So, und das ist eigentlich der zweite Teil. Also es ist eine total interessante, spannende, innovative Idee, ein Geschäftsmodell umzusetzen, das von der Migration der Daten zur Cloud lebt, aber dann gleichzeitig eine Infrastruktur hinzustellen, die eben so eine enorme Elastizität hat, dass man mit jedem neuen Produkt und mit jedem Server, den wir egal wo in der Welt hinstellen, ob der in Mexico City steht oder in Jakarta, quasi die Elastizität von diesem Netzwerk erhöhen. Das ist eigentlich das Spannende an diesem Geschäftsmodell. Und drum war es eigentlich auch möglich, über diese 5-6 Jahre so gigantisch zu wachsen, ohne da irgendwelche großen Friktionen zu haben im Geschäftsmodell.
Du hast schon das große Wachstum angesprochen. Ich hätte nochmal nachgeguckt, Umsatz im letzten Jahr 656 Millionen. Gleichzeitig habt ihr aber allerdings auch ein starkes Wachstum beim Verlust gehabt, yeah, mit 260 Millionen. Das ist ja eine riesige Zahl. Wie ist denn da eure längerfristige Perspektive? Wann wollt ihr profitabel sein?
Wir waren profitabel zum ersten Mal im dritten Quartal letzten Jahres und dann wieder im vierten Quartal. Wir hatten zu unserem Börsengang eigentlich den Investoren und an Aktionären versprochen, dass wir eigentlich erst dieses Jahr profitabel werden. Wir sind also ein Jahr früher profitabel geworden, als wir das ursprünglich unterstellt haben, weil wir schneller gewachsen sind und weil die Produkte sich eben gut verkaufen. So, jetzt sind wir profitabel. Was wir unseren Aktionären und Investoren versprochen haben, ist, dass wir an diesem Break-Even bleiben wollen. Also slightly positive, kleiner Gewinn, kein Geld verbrennen, ist ganz wichtig. Aber solange wir eben die Chance sehen, so gigantisch schnell zu wachsen, ist jeder zusätzliche Dollar Gewinn, den wir erzielen, wird reinvestiert in Produkte und Go-to-Market. Da ist das große Vorbild Amazon ohne Frage, die relativ zügig profitabel wurden und als sie dann profitabel waren, an dieser Stelle angehalten haben und gesagt haben, aber jeden Dollar, den wir jetzt generieren, an marginalen Gewinn, den reinvestieren wir. Denn was ist denn die beste Return on Investment für diesen zusätzlichen Dollar auf erzielten Gewinn, solange wir sicherstellen können, dass wir eben so eine hohe Wachstumsrate haben.
Bei Amazon war es ja so, dass Jeff Bezos ganz, ganz lange Zeit den Investoren erzählt hat, irgendwann wären wir profitabel. Als der Punkt dann gekommen war, hat sich der Aktienkurs ja wahnsinnig weiter nach oben entwickelt. Mhm. Bei euch ist es so, dass es im letzten Jahr seitdem eher deutlich nach unten gegangen ist. Ja. Ihr hattet ja so einen Peak bei November ungefähr. Ja. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, mit heute ist, glaube ich, der Rückgang liegt bei ungefähr 50%, weniger.
Ja.
Warum?
Ja, also wenn wir das alleine wären, dann wäre das eine ganze Ecke schlimmer. Aber die ganzen Börsenbewertungen haben sich verschoben aus einer Reihe von Faktoren meiner Meinung nach. Das Thema politische Unsicherheit ist sicherlich in den letzten Wochen und Monaten dazugekommen. Aber insbesondere dass sich eben das Zinsklima und das Inflationsklima letzten Jahres angefangen hat, so stark zu verändern und damit Firmen, die schnell wachsen, aber wo der große Gewinn, nicht der kleine Gewinn, der große Gewinn weit in der Zukunft ist, einfach weniger anders bewertet werden als Firmen, die vielleicht weniger wachsen und dafür höhere Profite haben. Also man hat diesen gigantischen Geldstrom gesehen von High Growth in Value und davon da sind wir betroffen gewesen wie alle anderen. Wir waren trotz dieser Reduktions- und Börsengangs immer noch vom Multiple eines der höchsten bewährten und Unternehmen. Also damit muss man leben, dass es solche Zyklen in Aktienmärkten gibt. Da sind in erster Linie Makrothemen verantwortlich gewesen und keine Unternehmensthemen.
Was die Unternehmensthemen angeht, du hast eben den Vergleich zu Amazon gezogen. Ja. Seid ihr ja kein kleiner und leiser Spieler, sondern ihr seid nicht nur in eurem Bereich relativ groß, ihr seid auch ziemlich angriffslustig, wenn man sich beispielsweise Amazon anguckt. Ja. Wir haben mehrmals Amazon vorgeworfen, also AWS, der Cloud-Sparte, dass sie zu hohe Gebühren nimmt, dass sie sich wie ein Monopolist verhält.
Ja.
Und jetzt seid ihr dabei, auch ein neues Produkt zu starten, was ja quasi so ein bisschen in die Richtung des Geschäftsmodells von Amazon geht. Vielleicht kannst du uns da nochmal erklären, was ihr da genau gerade vorbereitet.
Ja, wenn man sich das Mission Statement von Cloudflare anschaut, dann steht da, yeah, we want to help build a better Internet. Und die meisten meinen immer, wir meinen das figurativ, aber wir meinen das so, wie wir das sagen. Und das heißt dann auch immer, den Finger in die Wunde dort zu legen, wo das Internet eben noch nicht dort ist, wo sein muss. Das kann die Performance anbelangen, das kann die Sicherheit anbelangen, das kann aber auch einfach die Effizienz und Kostenstrukturen anzulangen. Und das Thema, das wir da mit AWS angegriffen haben, ist das Thema dieser Egress Fees. Das heißt, die großen Cloud-Betreiber, also oder insbesondere Amazon, verlangen von ihren Kunden keine Gebühren, wenn sie die Daten in die Amazon Cloud bringen, aber dann gigantisch hohe Gebühren, wenn sie die Daten wieder rausnehmen wollen und irgendwo anders hinschaffen würden. Und viele Kunden hassen das, diese Art von Lock-in, große Tür rein und keine Tür raus. Wir glauben, dass das nicht gut fürs Internet ist. Die Kunden sollen frei entscheiden können, wo Daten hinfließen. Und einer der ersten Schritte, den wir damals letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegangen waren, ist diese Bandwidth Alliance, wo sich dann eben verschiedene andere, auch zum großen Teil Konkurrenten von AWS dazu bereit erklärt haben, dass sie keine Egress Fees in Rechnung stellen, wenn diese Daten aus ihrer Cloud rausgehen zu jemand anders, solange sie sich eben durch Cloudflare durchbewegen. Also insofern sind wir da schon immer jemand gewesen, der da auf der Suche war, das Internet effizienter zu machen. Und effizienter heißt dann auch in manchen Teilen billiger zu machen. Wir wollen deswegen kein AWS oder Google zu werden. Das ist nicht die Intention von Cloudflare, große regionale Data Center aufzubauen, in denen gigantische Daten gespeichert werden. Das ist eigentlich gar nicht das Geschäftsmodell. Wir funktionieren deshalb so gut, weil wir so dezentral sind, weil wir in der Lage sind, ganz granular den Fluss von Daten zu steuern für unsere Kunden. Der muss sich dann nicht entscheiden, oh, die Daten, die sollen irgendwo in Europa sein, sondern wir können sagen, die Daten sollen in der Stadt sein und vielleicht in der Region und nur sich zwischen den Städten bewegen dürfen. Und das funktioniert eigentlich nur dann, wenn wir nicht nur in der Lage sind, Daten zu computen und zu bewegen, sondern auch kurzfristig oder mittelfristig dann zu speichern und unseren Kunden dann eben diese Storage Capability anzubieten. Und das ist eigentlich der Grund gewesen, warum wir letztes Jahr dann angekündigt haben, dass wir einen Storage Service anbieten werden, nennt sich R2. Der ist auf unglaublich große Resonanz gestoßen. Da haben sich innerhalb, schon in der Beta-Phase, haben sich da hunderte von großen Unternehmen gemeldet, die das testen wollen. Und ist, glaube ich, ein weiterer Schritt für uns, einfach dieses Produktportfolio auszubauen und sicherzustellen, dass diese Dienstleistungen, die wir anbieten, die Services, die wir anbieten, eben hochperformant sind. Und man kann über Edge Computing, also große Rechenleistungen und Rechenaufgaben am Edge von unserem Netzwerk zu betreiben, nur dann lösen wir auch eine Speicherkomponente dazu anbieten.
Aber ist das nicht der Weg zu einem Cloud-Anbieter?
Wir würden heute schon sagen, dass wir ein Cloud-Anbieter sind. Aber wir würden uns sagen, anstelle der fünfte Cloud-Speicher Google, Amazon, Azure zu sein, sind wir der erste Cloud-Netzwerk-Anbieter. The first Cloud, Global Cloud Network. Das ist sicherlich die Intention, ja.
Und das heißt, was ist dann der nächste Schritt? Also es gibt ja gerade den Fokus auf Edge, also quasi an die Kante des Netzes zu gehen, um höhere Geschwindigkeiten anbieten zu können. Das ist ja auch das, was beispielsweise die Telekommunikationsunternehmen jetzt ausprobieren, ja, mit 5G etc. Ist das die Richtung, in die ihr geht, oder geht ihr eigentlich doch eher Richtung Cloud-Anbieter, nur mit extrem vielen Standorten?
Unser Netzwerk und unsere Produkte sind deshalb so performant, weil sie am Rand von unserem Netzwerk betrieben werden. Also Edge Computing war schon immer Teil von Cloudflare. Es war am Anfang eben nur eine Capability, fällt mir jetzt das deutsche Wort.
Eine Fähigkeit,
die wir nur für uns benutzt haben. So haben eben unsere Produkte funktioniert. Dann gibt es ein Produkt, das nennt sich Workers, der Code ist, auf dem auch alle unsere Produkte aufgebaut sind, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, damit sie selber Code am Rand von unserem Netz exekutieren können. Das war schon immer Teil des Geschäftsmodells von Cloudflare. Wir haben am Anfang gedacht, dass der primäre Nutzen in der Geschwindigkeit liegt, diese Latency zwischen dem, was ich da mit dem Internet verbinden will, und dem Netz quasi zu minimieren. Und da das sind heute jede Menge spannende Anwendungen, die von diesem Speed Advantage den Nutzen. Das Hauptgeschäft mittelfristig ist aber ein anderes. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Data Sovereignty und Privacy. Wir sehen im Moment mehr Markt und mehr Umsatzpotenzial in Produkten, die dieses Edge Computing und diese große Oberfläche von unserem Netzwerk ausnutzen, um eben compliant zu sein mit Data Privacy und Data Sovereignty Regelungen. Und da haben wir schon im letzten Earnings Call drüber gesprochen. Das war für viele große Aufträge in Europa, war das Vorhandensein dieses Angebots ein wichtiger Baustein, dass wir da erfolgreich waren. Aber Edge Computing ist, wir wollen diese dominante, performante Edge Computing Plattform sein, die da kommt. Heute werden weniger als 1% der Compute-Leistungen am Rand dieser Netzwerke angeboten. Das meiste passiert entweder in den großen Data Center, wenn es um Speed geht, oder auf dem den Endpunkten selber, Endpoint selber, wenn es um Latency geht. Und der Rand von dem Network, the Edge of the Network, ist genau der Punkt, wo ich dann quasi Compute-Leistungen in der Geschwindigkeit anbieten kann, als ob sie in einem großen Datencenter gerechnet wären, aber mit der Latency, als ob sie quasi auf dem Device wären. Und das ist dieses.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.
Goldilocks für viele Anwendungen.
Wie ist denn dann eure Perspektive auf die Zukunft der Internetarchitektur? Weil im Zusammenhang mit Edge, also dem Rand des Netzes, gibt es ja auch immer wieder die Ideen, beispielsweise mit 5G, dass man so eine Art Mini-Rechenstation in der Straßenlaterne haben könnte, ja, zusammen mit einem 5G-Sensor. Ja. Glaubst du, das geht so weit, dass das Netz so nah an die Endkunden ranrücken wird?
Also wir heute sind wir in Städten. Wir haben gerade ein Programm gestartet, das sich Cloudflare Office nennt, wo wir quasi in Gebäude gehen, dass quasi unsere Infrastruktur hier sind, jede Menge große Finanzdienstleister in Hochhäusern, wo wir quasi in Gebäuden sind und dann uns mit allen denen oder jeder, der dort quasi Mieter ist, nur noch sein Glasfaserkabel in die Cloudflare-Box stecken will.
Ja, ich bin hier auf dem Weg zu eurem Büro an Google vorbeigekommen, an Mozilla vorbeigekommen.
Es gibt hier das große alte Bank of America Building, da sitzen alle großen Investmentbanker, das heißt in Gebäude zu gehen, ist der nächste Schritt. Und wir haben Programme am Laufen, die das noch weiter raustreiben. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir nicht in der Basisstation sein könnten mit unserem Equipment. Der Mercier hat mal spaßhalber gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum es nicht eine SIM-Karte von Cloudflare geben könnte, die in einem Gerät sitzt. Also wir sehen schon, dass wir da noch jede Menge Platz haben, um den Rand von unserem Netz rauszuschieben und damit. Heute sind wir weniger als 100 Millisekunden entfernt von 99% der Sachen, der Dinge, die sich mit dem Internet verbinden wollen. Das zu minimieren hat eine ganze Reihe von Vorteilen und wir pushen da ziemlich hart.
Und je größer ihr werdet, du hast ja eben das Beispiel genannt von Amazon, bei denen es einfach ist, am Anfang reinzukommen. Als sie irgendwann mal groß waren, haben sie dann immer höhere Gebühren genommen. Wie ist das denn bei euch? Wie können denn die Kunden sicher sein, dass ihr nicht irgendwann sagt, jetzt sind wir unverzichtbar, wenn wir unser Schutzschild wegziehen, dann geht's den Firmen schlecht. Jetzt können wir auch unser Gebührenmodell massiv anpassen.
Also wir haben heute noch dieses Pay-as-you-go-Angebot von $20 und $200. Da ist der Preis jetzt seit 11 Jahren unverändert, obwohl sich in dem Paket, in diesem All-You-Can-Eat-Paket, vielleicht 3 oder 4-mal so viele Produkte befinden als vor 11 Jahren. Also das ist, glaube ich, auch ein Teil dieser Erfolgsgeschichte ist, dass einmal im Jahr, wenn wir Birthday Week haben, im Oktober, gibt es eine ganze Reihe von Produkten, die dann immer gelauncht werden und dafür entwickelt werden, die dann quasi an das Internet zurückgegeben werden im Sinne von freier, umsonst Nutzung, ist einfach Teil von unserem Verständnis. Wir haben jetzt ein großes Programm aufgebaut. Galileo haben wir von im Zusammenhang mit der Ukraine schon gesprochen, wie wir umsonst Civil Society Organizations, schützenswerte Meinungen, die gehört werden müssen, kritische Journalisten schützen. Wir haben ein zweites Programm jetzt aufgebaut in 2016, als deutlich wurde, dass jede Menge ausländische Regierungen versuchen, Wahlen zu beeinflussen. Ein Programm, das quasi Wahlplattformen schützt, auf Länderebene, würde man in Deutschland sagen, und auf föderaler Ebene. Also der Teil, das wir zurückgeben wollen, und es ist eigentlich immer Teil von unserem Geschäftsmodell gewesen. Wir haben auch immer so, bieten unsere Produkte, was das Thema Preise angeht, so an, dass sie disruptive sind und nicht, dass sie den Wir haben noch nie den Preis, den Umsatz über den Preis maximiert, um es so auszudrücken.
Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie du denn eigentlich bei Cloudflare gelandet bist. Also du warst ja vorher CFO, ich habe es nochmal nachgeguckt, zuletzt bei Symantec, ja. Du warst auch bei AMD, du warst bei Brightstar. Ja. Wie bist du hier gelandet?
Das war eine schöne Geschichte eigentlich. Ich bin, als ich bei Symantec angefangen habe, wirklich im ersten Jahr, war ich auf einem Event, das eine dieser großen Investmentbanker, einmal Morgan Stanley anbietet. Einmal im Jahr bringen die Executives von großen Firmen und kleinen privaten Firmen zusammen. Und man ist nicht im Hotel, sondern man teilt sich immer quasi ein Haus mit anderen. Und ich war in dem Programm Housemate sozusagen mit einem unserer Gründer, mit dem Michel. Und als ich dann angekündigt habe, dass ich bei Cloudflare aufhöre, ich wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so, was ich mache. Ich
hatte bei Symantec aufhören.
Bei Symantec aufhören, ja. Entschuldigung. Was ich mache, ich hatte 1000 Ideen im Kopf. War die Michelle, glaube ich, eine der ersten, die noch an dem Tag, als der Presserelease rauskam, angerufen hat, gesagt, Thomas, hier ist die Michelle, kannst du dich nicht dran erinnern, wir haben vor 3 Jahren, waren wir da ein Wochenende zusammen in Deer Valley und Cloudflare ist jetzt eine ganz andere Firma und wir wollen an die Börse gehen, wir brauchen CFO, hättest du Interesse. Und so hat dieser Prozess angefangen. Das Witzige war, wir hatten dann, als ich angefangen habe, wir haben hier keine Büros, oder vor Covid hatten wir keine Büros, sondern ein Schreibtisch stand wirklich neben dem anderen. Und da war immer dieser eine Schreibtisch, der zwischen der Michelle und dem Matthew war, der immer so einen Freihalteplatz hatte für über Jahre, wo die Michelle gesagt hat, du, das ist der Platz für unseren CFO. Wenn wir den irgendwann mal anstellen, dann sitzt der genau da oder steht genau da. So, das war eine witzige Sache, aber so hat der Prozess angefangen. Und ich hatte so eine Idee, als ich von meiner Zeit aus Semantik heraus, dass Cloudflare unheimlich disruptive sein könnte. Einfach weil ich schon auf der Semantik-Seite gesehen habe, wie schwer es ist für etablierte Unternehmen, diese Migration von Daten, die on-premise sind, in die Cloud gehen, zu unterstützen und ihr Geschäftsmodell zu ändern. Man hatte eine Idee. Jetzt im Rückblick muss ich sagen, ich hatte eine Idee, aber ich hatte keine Idee, dass es derart rasant zugehen würde, um ganz ehrlich zu sein. Aber so bin ich eigentlich zu Cloudflare gekommen.
Du bist ja jetzt nicht der einzige prominente Deutsche beim Unternehmen. Ich glaube, über dich ist auch Katrin Suder ins Board gekommen, deutsche Digitalexpertin, lange für die Bundesregierung aktiv.
Also über mich, das klingt jetzt sehr arrogant. Also ich habe einen Kontakt gemacht, der an Bord gekommen ist, weil sie eine unheimliche Kompetenz auf dem Thema hat und eigentlich eine ganz tolle Person ist. Aber das ist richtig. Katrin Suder ist bei uns im Aufsichtsrat von dem Tag an, als wir public wurden. Und das ist total spannend, weil sie von ihrer Art und Weise einfach gut zu der Kultur passt. Sie ist ja promovierte Informatikerin, ist so nerdy in ihrer Grundstruktur, aber hat dann gleichzeitig diese sehr breite europäische und weltpolitische Perspektive. Und es macht die Aufsichtsratssitzung eine ganze Ecke interessanter, das ist richtig, ja. Ja.
Wie blickst du denn heute auf das, was in Deutschland und in Europa passiert? Also insbesondere in dem Cloud-Bereich gab es ja viele Initiativen. Das, was politisch stark flankiert wurde, war dieses Projekt mit Gaia-X, was jetzt so ein bisschen sehr, sehr auf Sparflamme läuft, wenn da überhaupt was draus wird. Wie siehst du das?
Also ich habe 2 Staatsbürgerschaften. Da falle ich immer von der einen in die andere. Ich kann verstehen, dass man in Deutschland, Europa besorgt ist, dass diese Infrastruktur eben nicht lokal ist. Die ganzen Vorfälle, die da um Snowden herum waren, haben das sicherlich nicht einfacher gemacht. Aber einen Cloud-Provider von null aufzubauen, ist kein einfaches Unterfangen. Das klappt eben sehr schwer nur als politische Verordnung. Wenn ich mir angucke, warum Cloudflare so erfolgreich war, war es eben einen Weg zu finden, ein Geschäftsmodell zu finden, um diese Skalierbarkeit zu erreichen. Das kann Netflix sein, der Millionen von Filmen streamt. Das kann Facebook sein, der einfach über Milliarden mittlerweile von Nutzern eben gigantische Datenströme hat. Unser Weg, Cloudflare-Weg, war eben dieses Anbieten von Sicherheits-Performance-Services an viele, die kein Geld hatten, um großes Equipment einzukaufen. Und aus diesen Millionen von Kunden, die Freeware nutzen, ist eigentlich diese Dateninfrastruktur entstanden, auf der man dann aufbauen konnte. Weil wir heute eben wirklich in jedem Land dieser Welt sind, sehen wir frühzeitig, wer wen angreifen will, wo Malware entwickelt wird. Es ist ja nicht so, dass sich ein Angreifer sagt, oh, ich will morgen die größte Bank in den USA angreifen, sondern der entwickelt ein Produkt, das wird über Jahre getestet, dann gegen eine regionale Bank irgendwo in einem Entwicklungsgebiet ausprobiert. Und weil wir eben so einen großen Footprint haben, sehen wir diese Angriffe relativ früh. Auch die Algorithmen lernen, wie diese Angriffe ausschauen. Und wenn die dann eben 2 Jahre später gegen große Dienstleister angegriffen werden, und dann sind die Algorithmen schon alle auf dem neuesten Stand. So, und diese Infrastruktur als politischen Prozess hinzukriegen, ist nicht ganz einfach. Also ich sehe das mit, ich glaube, da sind die Erfolgsaussichten ziemlich gemischt.
Also du sagst, es macht eigentlich keinen Sinn für die Europäer, noch auf den Cloud-Bereich zu setzen.
Es macht Sinn, Startups zu fördern und diesen Prozess in Gang zu halten. Aber ich glaube nicht, dass man politisch den Ausgang festsetzen kann, ohne den harten Weg, der da zum Erfolg führt, hinzugehen. Wir brauchen mehr eine unternehmens- und gründerfreundliche Infrastruktur, eine bessere und effizientere Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Universitäten und einfach da einen Nährboden aufzubauen, der da, und da gibt es in vielen Bereichen, sind wir auch schon weit gekommen. Wenn ich mir Berlin angucke, dann ist das echt, ist das richtig spannend, was da abgeht. Aber das ist, glaube ich, eher ein Weg, als zu sagen, jetzt entscheiden wir mal politisch, dass wir einen großen Cloud-Anbieter haben wollen. Das glaube ich, ist nicht der Weg zum Erfolg. Aber es ist meine persönliche Meinung, kann ich falsch liegen.
Wie geht's denn eigentlich für dich persönlich weiter? Du hast ja eben schon darauf verwiesen, du bist schon 5 Jahre hier. Das ist ja ziemlich lang eigentlich für die Karrierestation, die du sonst
immer hattest. Das ist der längste Job, den ich für eine Weile hatte. Und man müsste eigentlich im Unternehmen sein, um das. Es ist spannend hier. Also spannend aus einer ganzen Reihe von Gründen. A, weil man, und das sage ich jetzt nicht nur einfach so hin, die Kollegen und Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet, ist ein besonderes Glück. Es gibt immer jemand, der mehr weiß zu einem Thema als einer selber. Und man kommt mit so viel spannenden Themen in Berührung. Wir bauen gerade jetzt auf meiner Seite eine Krypto-Infrastruktur auf, wie wir Tokens halten wollen, nicht um das als Bezahlungsinstrument zu nehmen, sondern weil wir Web3-Produkte entwickeln. Dafür müssen wir ganz bestimmte Tokens halten, brauchen Infrastruktur, total spannendes Thema. Spannendes Thema. Man ist ganz nah am Zeitgeschehen, was das Thema Innovation angeht. Also das ist im Moment ist einfach nur, es macht Spaß, hier zu arbeiten. Das ist der Hauptgrund, warum ich noch hier bin. Und mal schauen, wie es weitergeht. Solange der Spaß da ist, wüsste ich jetzt nicht, was ich anders machen sollte.
Das klingt auf jeden Fall super spannend. Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Das hat mich auch sehr gefreut und guten Start hier in San Francisco und im Valley.
Dankeschön.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder wie gewohnt an die Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Miko Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie gerne jederzeit Zugang auf alle Artikel des Handelsblatts haben möchten oder natürlich auch alle Podcasts hören möchten, dann bekommen Sie hier von mir einen Hinweis auf unser Handelsblatt Disrupt Vorteilsangebot. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/mehrwirtschaft. Auch dazu gibt es die Details in den Shownotes. In der nächsten Woche ist Sebastian Mattes dann wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen, ganz im Sinne von Disrupt, interessante digitale und auch analoge Zeiten. Ihre Ina Karabas.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.